Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Sondersendung.
Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Morgen angekündigt, eine Sondersendung, ein langes Interview mit Finoa, mit dem Co-Founder und Co-CEO Christopher May. Und wir sprechen, weil Finoa eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat in Höhe von 18,7 Millionen Euro, unter anderem von Ballerton Capital. Aber viel wichtiger ist, wir haben nicht nur über die Finanzierungsrunde gesprochen, wir haben über das Geschäftsmodell gesprochen und vor allem über den Markt, in dem sich Finoa bewegt. Und das ist der Markt des Digital Asset Bankings. Und da habe ich offen gestanden sehr, sehr viel gelernt, weil es ein Bereich ist, in dem ich mich gar nicht so auskenne. Kryptowährungen und so weiter kenne ich von außen, kenne ich vom drüber sprechen und drüber schreiben. Aber die Bewegung in dem Markt und die Potenziale und die verschiedenen Geschäftsmodelle, die es dort gibt und die unglaublich vielen verschiedenen Blockchains und so weiter und so fort, das alles ist für mich relativ neu und relativ unbekannt. Und umso mehr freue ich mich, dass Christopher May sich die Zeit genommen hat, mich da einzuführen und mir ja doch sehr, sehr viele Fragen zu beantworten. Unter anderem eben die Frage, wie viel sollte eigentlich ein Bitcoin wert sein? Und wir haben auch gesprochen über das Thema NFTs, wie man die in Zukunft aufbewahrt, über das Thema Datensicherheit oder Hackerangriffe und ob Christopher und sein Team überhaupt ruhig schlafen können, denn immerhin verwalten sie das Geld von Family Offices und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, ich bin ziemlich angetan. Wir haben leider, ich sag mal in Anführungszeichen leider, relativ ausführlich gesprochen. Ich hoffe, es ist in eurem Sinne. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und von daher, wir freuen uns, wenn ihr das teilt. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns wie immer über eure Bewertungen auf iTunes. Das hilft uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Aber teilt es auch gerne auf LinkedIn, Instagram, Facebook oder dem Social Network eurer Wahl. Von daher, vielen Dank dafür. Wir gehen direkt rein ins Gespräch. Nur ganz kurz noch vorher unsere Verbraucherhinweise.
Diese Folge wird präsentiert von Moss, die Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit Moss digitalisiert ihr eure Unternehmensausgaben mit Kreditkarten für das ganze Team. Die Moss-App erfasst alle Ausgabendaten automatisch. Ausgabe tätigen, Beleg hochladen, Kostenstelle auswählen und alle Daten per Klick an DATEV exportieren. Mit Moss profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von Moss geht auf getmoss.moss.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss 3 Monate lang gratis. Startup Insider Daily. Interview.
Jetzt zu Gast
Christopher May, Co-Founder und Co-CEO von Finoa.
Super, also ich freue mich. Christopher May ist heute bei uns von Finoa. Hallo Christopher.
Hallo Jan.
Ja, toll, dass du da bist. Wir hatten indirekt schon vor einigen Wochen miteinander in Kontakt, weil wir mit dem Christian von der Silicon Valley Bank drüber gesprochen hatten, dass ihr ein Investment getätigt habt. Das stimmte damals nicht so ganz, also beziehungsweise, dass in euch investiert wurde. Das stimmte nicht so ganz. Da hattest du den Christian angemeldet, aber jetzt hat sich rausgestellt, es stimmt so halb. Vielleicht kannst du mal erzählen, also wir sprechen heute wegen einer Runde. Ballerton hat bei euch investiert, erstmal Glückwunsch dazu. Aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen einführen, was da passiert ist.
Ja, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Ja genau, ich glaube, das war Anfang April ging die Meldung, glaube ich, über deutsche Startups und deren Podcast tatsächlich hier in der Berliner Szene rum. Zu dem Zeitpunkt war klar, dass Ballerton investiert. Zu dem Zeitpunkt waren wir aber tatsächlich noch nicht beim Notar. Und die Nachricht wurde dann tatsächlich von ein paar anderen News-Outlets aufgegriffen. Unter anderem hat ja dann der Christian und du in eurem Podcast drüber gesprochen. Den Christian von der Silicon Valley Bank kennen wir auch noch aus verschiedenen Gesprächen. Genau, und letztendlich hat sich das natürlich bewahrheitet, dass Ballerton tatsächlich die Runde angeführt hat. Die Gesamtsumme hat sich jetzt noch ein bisschen angepasst, aber im Endeffekt, ja, ich glaube, die große Pressemitteilung ging ja dann letzte Woche raus. Mhm. Genau, und vielleicht ganz kurz, also wer hat investiert, hat Balderton, Capital aus London, ich glaube, sind bekannt durch ihre Revolut Investments, Zego, was ja auch jetzt ein Unicorn ist, also recht prominenter Investor in Europa im Fintech-Bereich, und die existierenden Investoren haben auch noch alle mitgezogen. Und dann haben wir noch einen zweiten externen, ich habe geschrieben, Media Shy Investor, so haben wir dann genau die Runde durchgezogen.
Genau, der nicht genannt werden soll, ne? Das ist also, da würde ich natürlich jetzt am liebsten ein bisschen nachbohren, aber sei euch gegönnt, wenn ihr es nicht nennen wollt, dann ist das so. 18,1 Millionen Euro habe ich hier stehen, ja, ist das richtig?
Dann 18,7 tatsächlich.
18,7 sogar.
Wow. Genau, also die 18,1 waren dann, also sind 22 Millionen US-Dollar und das umgerechnet waren dann 18,7.
Ja, Glückwunsch, du, das klingt ja super. Die Bestandsinvestoren waren bei euch Coparian, Venture Stars und Signature Ventures, ne?
Genau, ja. Ja. Die haben dann in unserer Seed-Runde 2019 alle drei investiert und sind jetzt natürlich auch dann nochmal mitgegangen.
Ja, und bevor wir jetzt gleich über euer doch sehr faszinierendes und einmaliges, also ich freue mich wirklich auf das Gespräch, weil ich habe versucht zu verstehen, was ihr macht und so ein bisschen ist es mir klar, aber dann auch, glaube ich, ganz viele unbekannte Komponenten. Aber ich will nochmal ganz kurz mit euch über eure Business Angels sprechen, weil da habt ihr zwei sehr spannende Business Angels auch im Gesellschafterkreis. Matthias Albrecht habe ich da gesehen.
Genau, ja, also vielleicht, ich erzähle ganz kurz, wie kamen wir dazu. Also der Henrik und ich, wir kennen uns seit 2015, haben zusammen bei McKinsey angefangen. Und wir haben eigentlich mit der Finoa-Idee Anfang 2018 gestartet, während unseres MBA in Madrid, und haben dann relativ frühzeitig den Matthias Albrecht kennengelernt. Er ist ein alter Banking-IT-Veteran, mit der XCOM aufgebaut, die BEW-Bank mit aufgebaut, wo draußen dann auch, oder der Partner, der FlatEx war. Und haben die damals relativ früh kennengelernt und die beiden, also der Matthias Albrecht und der Thomas Zimmer, sind ehemaliger 1&1 United Internet-Vorstand, sind dann bei uns als Founding Angel Investors, wie auch immer man es nennen will, eingestiegen und sind heute auch noch an Bord, also sind auch noch operativ bei uns involviert, jetzt in keinen offiziellen Funktionen. Wir haben sie jetzt auch als Strategic Advisor auf unserer Webseite, aber sind dann noch im Tagesgeschäft Advice, selbst mit eigener Arbeit noch involviert. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen den Erfolg aus, den wir als Finoa bisher erreicht haben. Wir sind in einem sehr, sehr innovativen Markt und ohne jetzt vorherzugreifen über unser Businessmodell, sind aber natürlich auch in einem regulierten Markt. Und da die Kombination aus, ich sag mal, den jungen Wilden, wenn wir uns noch als jung bezeichnen dürfen, und den Erfahrenen auf der Banken-IT, aber auch auf der regulatorischen Seite, ich glaube, das ist so der Mix, der uns als Team und auch als Firma ausmacht.
Hm. XCOM, also FlatEx, haben die aufgebaut, ne? Aber die haben auch unter anderem ein Unternehmen damals an Wirecard 2005 schon verkauft. Also es ist also wirklich jemand, der ja das Spiel versteht. Wo geht denn die Reise mit euch hin? Jetzt musst du vielleicht mal euer Businessmodell doch mal erklären, weil wie gesagt, ich habe es nicht ganz begriffen.
Ja, genau. Vielleicht ganz kurz zu der Wirecard-Geschichte. Das ist nicht, dass das so einen falschen Aspekt genannt wird. Der Matthias hatte damals Anfang der 2000er schon mal eine erste Bank gegründet. Und ein Partner von dieser Bank war damals ganz früh Wirecard. Und dann hat Wirecard irgendwann die Bank übernommen und der Matthias ist da ausgestiegen. Mhm. Genau, also das ist da die Geschichte und hat dann die BEW-Bank gegründet. Was ist unser Businessmodell? Wir sind Anfang 2018 gestartet mit dem klaren Ziel, eine Art Management-Plattform für institutionelle und professionelle Investoren im Krypto-Ökosystem, also im Umgang mit digitalen Vermögenswerten, im Englischen Digital Assets zu bauen. Und ich glaube, was wir damals gemerkt haben, und das ist auch, wenn du heute mit den größten oder den meisten Investoren sprichst, das größte Problem für Investoren in diesen Markt zu kommen, ist tatsächlich das Thema Custody, also die sichere Verwahrung von den Vermögenswerten. Und damit sind wir im Endeffekt 2018 gestartet, dann nach 14, 15 Monaten Entwicklungszeit im Juli 2019 live gegangen. Und unser erstes Produkt war tatsächlich die reine Verwahrung von den digitalen Vermögenswerten, also Bitcoin, Ethereum, aber auch andere Blockchain-basierte Währungen. Und darauf aufbauend entwickeln wir uns mehr zu ja, wir sagen immer so ein bisschen Full-Service-Plattform. Also wir bieten auch das Staking an. Das ist im Endeffekt, dass du noch zusätzliche Rendite, zusätzliche Returns auf deine Vermögenswerte generierst. Wir planen natürlich auch die Anbindung an Liquidität, also wohl mit verschiedenen Brokern wie der Bankhaus Scheich zum Beispiel, mit dem Finanzdienstleister aus Frankfurt zusammenarbeiten, um eben unseren Kunden eine vollumfängliche Lösung zu geben, im Blockchain-Ökosystem teilzunehmen. Und ich glaube, wichtig war, was ich am Anfang gesagt habe, wir fokussieren uns nicht auf das Thema Retail, also grenzen uns da klar ab von einer Bitpanda, einer Bitwala zum Beispiel, sondern unsere Kunden sind tatsächlich Family Offices, Venture Capital Firmen, größere, ja, wir nennen sie Crypto-Natives wie Coinlist aus den USA zum Beispiel. Wir haben verschiedene größere Corporates hier in Deutschland als unsere Kunden. Also öffentlich ist da zum Beispiel die T-Systems Multimedia Solutions, also eine Tochter von der Deutschen Telekom. Das heißt schon sehr, sehr fokussiert auf den professionellen und institutionellen Bereich. Und das spricht auch im Endeffekt, oder das spiegelt sich wieder in unserer ganzen, ja, Produktpalette, wie das ganze Produkt aufgebaut ist, wie die Architektur aufgebaut ist und natürlich auch, wie wir nach außen auftreten. Also ich meine, wir sind noch sehr unterm Radar, speziell hier in Deutschland, wenn man uns vergleicht mit anderen Kryptospielern oder Neobanken, und fokussieren uns da tatsächlich auf die größeren, vermögenderen Kunden.
Auf eurer Website ist zu lesen, Your Key to Digital Asset Banking. Ne? Da habt ihr schon, also da geht es bei euch um Asset Banking. Und ich habe euch im ersten Schritt begriffen wie ein Schließfach in der digitalen Welt. Das war so mein erster Gedanke. Aber Banking klingt ja jetzt wirklich einen deutlichen Schritt weiter, ne?
Genau, das ist ja genau das, was ich im Endeffekt so gerade ein bisschen beschrieben habe. Also unser Kernprodukt ist tatsächlich das digitale Schließfach. Und du kannst es so ganz einfach vorstellen, Unsere Infrastruktur stellt den Kunden im Endeffekt ein digitales Schließfach zur Verfügung, wo die ihre Bitcoins, ihre Kryptowährungen einlagern können. Und wir halten den Schlüssel für diese Schließfächer. Und jedes Mal, wenn der Kunde im Endeffekt an das Schließfach ran will, benutzt er den Schlüssel. Und wir verwahren den Schlüssel im Endeffekt sicher für ihn. Was das Spannende daran ist, im Kryptobereich, der Schlüssel heißt der Private Key und für jede Transaktion oder für jede Aktion, die du auf der Blockchain machen möchtest, also eine Überweisung, du möchtest was verkaufen, du möchtest was staken, du möchtest was verleihen etc. pp. Für jede Transaktion musst du mit deinem privaten Schlüssel, deinem Private Key, die Transaktion unterschreiben. Das heißt, der tatsächlich den Schlüssel verwahrt, der ermöglicht dir auch am Blockchain-Ökosystem, am Blockchain-Leben tatsächlich teilzunehmen. Deswegen ist das Wort Custodian, wenn man es mit der alten Welt vergleicht, ein bisschen missführend. Aber der Custodian ist eigentlich der Mittelpunkt im Krypto-Ökosystem. Und das sieht man ja auch so ein bisschen bei Coinbase, die auch als Custodian auftreten und die um sich herum eben ein ganzes Netzwerk an verschiedenen Services aufgebaut haben. Und das ist im Endeffekt, ich will nicht sagen ein Blueprint für uns, aber schon ein sehr, sehr ähnliches Geschäftsmodell. Weil wenn du sagst, du hast wirklich den Zugriff auf das Asset und auf den privaten Schlüssel, dann ermöglicht dir das natürlich auch, sämtliche andere Services anzubieten. Und dann gehen wir halt tatsächlich in das Thema Banking oder Full-Service-Solution.
Bevor wir jetzt da nochmal weitermachen, wie kam es denn zu dieser Idee? Weil also man sitzt ja jetzt nicht abends irgendwie beim Bier und sagt, ach, lass uns doch mal auf der Blockchain irgendwie versuchen, die Bankenwelt, die Sicherheitsverwahrung der Bankenwelt nachzubauen. Und also ich weiß ja nicht, wie ruhig schläfst du denn eigentlich? Also das sind ja, da geht's ja jetzt, ja, also ich kann mir ja vorstellen, also ihr wartet jetzt quasi von Family Offices, hast du gerade als Beispiel genannt, oder eine T-Systems oder so, dass sie euch quasi ein Vertrauen entgegenbringen, um ihre ganzen digitalen Werte bei euch irgendwie zu platzieren. Das kann ja auch mal extrem in die Hose gehen, oder?
Ja, also schlafen tue ich ganz gut.
Okay.
Ich meine, ja, also du hast recht, aber ohne da im vielleicht zu stark ins Detail zu gehen. Ich glaube, wie kamen wir auf die Idee? Tatsächlich sind Henrik und ich, wir kennen uns ja von der McKinsey-Zeit, zwar nicht abends beim Bier, aber sonst teilweise schon freitags nachmittags mit Kölsch auf dem Balkon im McKinsey-Büro. Wir waren beide 2017 relativ früh im Kryptomarkt, oder Ende 2016, Anfang 2017, und haben selbst extrem viel investiert. Und damals war ja die Zeit, wo extrem viele ICOs kamen etc. pp. Wir haben beide bei McKinsey viel im Banken- und Versicherungssektor gearbeitet und du hast natürlich immer, wenn du mit Banken und Versicherungen arbeitest, das Thema, okay, IT, das ist dann auf der Roadmap, war damals 2017, heißt irgendwie, okay, das geht in Produktion 2022, 2023. Und wenn man sich dann daneben legt, was eigentlich Blockchain Distributed Systems oder Decentralized Systems für ein Potenzial haben, war uns eigentlich relativ schnell klar, dass das ein Bereich ist, in den wir uns weiter angucken möchten. Und wie kamen wir dann tatsächlich auf die Idee? Das waren tatsächlich aus eigenen Pain Points, weil wir, wie gesagt, beide viel investiert haben. Und damals wie heute gab es sehr, sehr wenige Lösungen, in denen man tatsächlich seine Kryptowerte, sag mal, sinnvoll managen konnte, sinnvoll verwalten konnte. Und ich habe ja auch noch einen Hintergrund im Banking, also mal mit einer Bankausbildung, wo ich viel im Asset-Management-Bereich war. Und die ganze User-Experience und der Sicherheitsaspekt damals war sehr, sehr, ja, unbefriedigend. Und so kamen wir eigentlich auf die Idee, sind dann beide in unseren MBA gegangen, glücklicherweise an dieselbe Uni und haben dann eigentlich aus unserer gemeinsamen Wohnung an Finoa gearbeitet. Und ich glaube, weil du jetzt fragst, schläft man da gut oder wie kommt man auf die Idee? Der Markt bewegt sich natürlich so schnell, dass man auch mit der Zeit jeden Tag, jede Woche was Neues lernt. Selbst wir, die jetzt seit 4, 5 Jahren in dem Markt sind, wir sind jeden Tag Veränderungen, wir lernen wöchentlich, monatlich was hinzu. Also es passiert sehr, sehr viel und vieles, was man vor 4 Jahren gedacht hat, hat sich jetzt in eine andere Richtung entwickelt und so weiter und so fort. Aber es ist einfach super spannend, weil sowas habe ich, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben gesehen. Also die Internetzeit war ein bisschen zu früh für mich. Aber wenn man mit den Leuten aus der damaligen Zeit spricht, ist das schon was Disruptives, um nicht zu sagen Revolutionäres, und da dabei zu sein, das ist natürlich super spannend.
Ja, mit dem ruhig schlafen meine ich auch so ein bisschen, also ihr seid ja dann im Prinzip sowas wie der moderne Bankdirektor, ne? Und man kennt ja jetzt, also zum einen würde ich sagen, russische Hacker oder chinesische Hacker oder wo auch immer sie sitzen, nordkoreanische, sind ja auch alle nicht auf den Kopf gefallen. Das heißt, da seid ihr ja wahrscheinlich ein total attraktives Target irgendwann mal. Und man möchte ja jetzt nicht so ein Family Office irgendwann anrufen und sagen, hoch, dein Schließfach wurde gehackt. Und das andere Ding ist ja, man kennt ja aus irgendwie zahlreichen Filmen, dass in jedem dritten Film irgendwie ein Bankdirektor auch gerne mal eine Pistole an die Schläfe gehalten bekommt, mit der Bitte, das Bankschließfach zu öffnen. Und das meine ich so ein bisschen. Also da seid ihr natürlich in einem Bereich, der jetzt gerade erst losgeht, wo ihr hinterher vielleicht Schlüsselfiguren seid, oder?
Ja, genau. Aber da, also absolut richtig. Aber da gilt es natürlich, Vorkehrungen zu treffen. Also ich meine, wir sind ja seit 01.01.2020 vorläufig BaFin lizenziert, als vorläufiger Kryptoverwahrer. Und ich glaube, man kann Regulation als notwendig erachten, aber ich glaube, Regulation ist auch ein Thema, was einem extrem hilft, das Geschäft sicher und gut aufzubauen. Also ich meine, genau die Punkte, die du angesprochen hast, also sowohl Cyberangriffe als auch persönliche Angriffe sind natürlich alles Themen, über die man sich Gedanken machen muss. Und es gibt ja so das Sprichwort, dass diejenigen, die auf der Webseite sind, sicherlich nicht das beste Angriffstarget ist. Und so ist es natürlich auch bei uns. Also da ist man tatsächlich gegen sämtliche Formen von Angriffen, muss man sich Gedanken drum machen, muss man Lösungen zu finden. Natürlich gehen wir da öffentlich nicht ins Detail.
Klar.
Aber deswegen, ich meine, das sind Themen, die wir befassen oder damit befassen sich aber sämtliche Finanzdienstleister, sämtliche Banken. Und da gibt es tatsächlich, traditionelle Lösungen, auf die wir auch zurückgreifen können.
Beschreib doch mal die Marktgröße und die Marktentwicklung. Also der Markt, in dem ihr jetzt gerade seid, der ist wahrscheinlich gerade erst am Entstehen, ne? Zeitgleich. Oder vielleicht erzähl doch das mal und vielleicht auch, wie ihr Geld verdient, nochmal ganz konkret.
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, vielleicht mache ich die zweite Frage zuerst, also wie verdienen wir Geld? Ein klassisches, ich nenne es jetzt mal Depotbankmodell. Also wir verwahren ja die Vermögenswerte für unsere Kunden und erhalten darauf eine kleine Verwahrgebühr, die wir monatlich abrechnen. Zusätzlich zu der Verwahrgebühr verdienen wir natürlich auch noch teilweise Gebühren bei zusätzlichen Services, die wir anbieten, also beim Staking zum Beispiel oder wenn der Kunde was tradet und wir da dann eine Rückvergütung bekommen. Das heißt eigentlich ein klassisches Depotbankenmodell. Wie entwickelt sich der Markt? Ich glaube, was ganz spannend zu sehen ist, als wir gestartet sind im Anfang 2018, war so die erste Phase, wo einige Institutionelle in den Markt rein wollten. Das ist aber dann im Kryptowinter Ende 2018, 2019 sehr, sehr abgeflacht. Und was wir seit Mitte 2020, Ende 2020 vor allem getrieben aus den USA sehen, durch die Announcement von PayPal, aber jetzt auch Tesla zum Beispiel. Es sieht man natürlich, dass ein sehr, sehr großes Interesse auch von institutionellen Investoren kommt. Also ihr habt die T-Systems, MMS kurz genannt. Man sieht es aber auch von anderen Corporates hier in Deutschland, Versicherungen etc. etc. Wir sind sehr, sehr stark und sehr, sehr gut unterwegs in, ich nenne es jetzt mal, in einem ganzen kryptonativen Bereich, also Krypto-VCs, Blockchain-Protokolle und deren Foundations, für die wir tatsächlich die Verwahrung machen und das Management. Das heißt, der Großteil unseres Geschäfts kommt noch aus dem, ich nenne es jetzt mal, den kryptonativen Investoren und auch den verschiedenen Blockchain-Protokollen. Ich weiß noch, Flow, das ist ja ein Beispiel. Das Team von Dapper Labs, was damals CryptoKitties entwickelt hat, hat jetzt die Flow-Blockchain rausgebracht, die dann wieder mit der NBA, MotoGP, UFC etc. zusammenarbeiten. Und da sind wir zum Beispiel der einzige Custodian weltweit. Jetzt das MINA-Protokoll, was jetzt Ende des Monats, Anfang nächsten Monats gelauncht wird. Auch da sind wir wieder der einzige Custodian. Also noch sehr viel Geschäft tatsächlich aus dem mehr kryptonativen Bereich. Man sieht aber, dass die institutionellen Investoren ein größeres Interesse entwickeln und auch langsam sagen, okay, wir brauchen das, um unsere Treasuries zum Beispiel zu diversifizieren. Also Pensionskassen, Versicherungen, die sagen, okay, das ist eine neue Anlageform, eine neue Anlagemöglichkeit und da gibt es noch Rendite zu verdienen. Und ich glaube, das ganze Thema Krypto-Investments kommt mehr aus der, ich sag jetzt mal, technischen Ecke, mehr in Richtung Mainstream. Und das sehen wir natürlich auch basierend auf den Kundenanfragen oder auch den neuen Kunden, die wir gewonnen haben und gewinnen über die nächsten Monate.
Ja, Stichwort Kunden gewonnen. Ich habe gelesen, Umsatz im letzten Jahr mehr als verfünfzigfacht.
Ja, tatsächlich. Ich meine, wir sind, das liegt natürlich auch daran tatsächlich, dass wir auf einer kleinen Basis gestartet sind. Also wie gesagt, wir sind Mitte 2019 gestartet. Aber tatsächlich sehen wir seit Sommer letzten Jahres einen massiven Umsatzwachstum, massive Umsatzsteigerung und haben, ich glaube im Februar haben wir dann auch jetzt die siebenstellige Umsatzzahl geknackt, also über 1 Million Monthly Recurring Revenue. Und das ist natürlich auch ein Stück weit davon abhängig, wie der Markt performt. Der ist aktuell sehr, sehr positiv. Aber generell, ich glaube, dass das Wachstum, was wir gezeigt haben, hat selbst den Markt extrem outperformed. Das liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass wir im Jahr 2020 und 2021 Anfang sehr, sehr viele neue Protokolle eingebunden haben. Du gewinnst bei den Protokollen die initialen Investoren, also die größeren VCs, sieht man auch dann teilweise auf unserer Homepage, wen wir als Kunden noch betreuen. Und ich glaube, das Wachstum kommt auf der einen Seite natürlich durch das Marktwachstum, durch mehr und mehr Spieler, die in den Markt reinkommen. Aber wir wachsen natürlich auch wesentlich schneller als der Markt.
Ja, du hast jetzt eben so zahlreiche Blockchain-Beispiele, also Flow und Near und Mina und so weiter genannt. Ist das für euch hinterher der Schlüssel, möglichst viele von diesen, also quasi kompatibel zu sein in möglichst viele Richtungen?
Ich glaube, die Anzahl ist, glaube ich, gar nicht das Wichtigste. Ich glaube, es ist wichtig, die richtigen Blockchains tatsächlich zu unterstützen. Und man spricht ja immer so ein bisschen von Layer 1 und Layer 2. Also Layer 1 sind tatsächlich die unterliegenden Protokolle, also zum Beispiel so ein Flow-Protokoll, Near-Protokoll etc. Und auf den ganzen Protokollen werden dann ja wieder Applikationen oder Layer 2-Applikationen draufgebaut. Also ein gutes Beispiel sind ja die ganzen ERC-20-Token, die auf der Ethereum-Blockchain laufen. Und der große Vorteil ist natürlich, wenn man sagt, okay, man unterstützt die unterliegende Blockchain als Verwahrer, dann macht es einem das auch sehr viel einfacher, natürlich die ganzen Applikationen obendrauf zu unterstützen. Und ich glaube, Das ist tatsächlich so der Key to Success, dass wir sagen, okay, wir unterstützen die richtigen Layer-1-Protokolle, um dann auch eben das Ökosystem, um so ein Blockchain-Protokoll unterstützen zu können. Und das machen wir natürlich auf den Blockchains, die wir schon angebunden haben. Und für uns ist natürlich immer dann eine Priorisierungsfrage, okay, noch ein weiteres unterliegendes Layer-1-Protokoll oder die ganzen Applikationen, die oben drauf sind. Und es ist nicht wichtig, alle zu unterstützen, sondern da musst du auch ein bisschen überlegen, welche Protokolle sind tatsächlich auch interessant für unsere Kundengruppe. Das hat auf der einen Seite schon regionale Aspekte, dass beispielsweise die ich nenne es mal die asiatischen Protokolle mehr von asiatischen Investoren gefundet sind, wo wir sicherlich nicht so stark sind wie irgendwie in Europa oder Nordamerika. Und das ist dann für uns immer tatsächlich eine Priorisierungsfrage, an welches Protokoll glauben wir und welche technischen Risiken inkludiert das auch und glauben wir wirklich an das Team, was hinter einem Protokoll ist. Also wir gehen da recht systematisch und ja, ich sage immer aus Spaß, so wie ein eigener VC dran und sagen, okay, ist das ein gutes Investment für die Zukunft? Wir investieren kein Geld, aber natürlich Zeit, Ressourcen und müssen natürlich auch mit den Teams dann zusammenarbeiten, sehr eng.
Mhm. Auf die Gefahr hin, dass du jetzt mit den Augen rollst, weil du es vielleicht gerade schon erklärt hast und es mir nicht ganz klar war. Ich habe einen Vortrag gesehen von deinem Kollegen Henrik, ne, heißt dein Co-Founder, auf der NOAA-Konferenz und da hat er angekündigt, dass jetzt in der nächsten Zeit zahlreiche STOs, also ich glaube Security Token Offerings sind das, ne, passieren werden. Was hat es damit auf sich?
Ja, also Security Token Offerings sind im Endeffekt, ja, wie beschreibe ich es am besten? Also im Endeffekt sagst du, du bringst traditionelle Vermögenswerte wie eine Aktie, eine Anleihe etc. auf die Blockchain. Und statt der klassischen, ich sag mal, physischen Verwahrung, also wirklich mit einer Urkunde, die dann bei einer Clearstream Banking oder ähnlichen eingelagert wird, speicherst du die Informationen am Ende des Tages auf der Blockchain und ein Token repräsentiert dann zum Beispiel den Anspruch, den eine Aktie oder den einen Anleihenanteil verbrieft. Und ich glaube tatsächlich, das war ein Thema, wo jeder 2018, speziell dann 2019, nachdem der Bitbond STO, der erste STO hier in Deutschland war, wo jeder geglaubt hat, okay, das ist der nächste Trend. Und ich glaube, 2 Jahre später müssen wir uns, glaube ich, alle eingestehen, dass überhaupt noch nicht, ins Leben gekommen ist. Und wenn man sich tatsächlich mal anschaut, wie viele Security Token Offerings es gab, beziehungsweise wie viele erfolgreiche es gab, ist das tatsächlich noch was, wo extrem viel Nachholbedarf ist. Ich glaube, der Regulator oder auch der Gesetzgeber hier in Deutschland arbeiten ja verstärkt daran mit verschiedenen Gesetzen. Und ich glaube, das ist immer noch was wir in der Zukunft auf jeden Fall sehen werden. Wir haben da auch mal eine Studie gemacht mit Cashlink, einem Tokenisierungspartner von uns, dass das wirklich effizienter ist, dass es kosteneffektiver ist, etc. pp. Aber es ist tatsächlich was sich wesentlich langsamer entwickelt als gedacht, als vermutet. Und ich glaube, wenn ich mir unser Portfolio angucke, also Security Tokens, wir hatten mal vermutet, dass das ein wachsender Markt ist. Das hat sich absolut nicht bewahrheitet. Und also unser komplettes Portfolio sind tatsächlich ja, dezentrale Währungen, dezentrale Assets. Und Security Tokens spielen da eigentlich tatsächlich gar keine Rolle.
Ich habe das auch so ein bisschen mit Blick auf die Entwicklung eures Unternehmens gefragt oder eurer Geschäftsmodelle, denn es gab hier in Berlin, also ihr sitzt ja, glaube ich, in Potsdam, ne?
Genau, ja, aber auch Büro in Berlin.
Ja. Ah ja, okay. Hier in Berlin gab es Neufund, ich weiß nicht, ob du die kennst, das war die Zoe Adamovic und die hatte Equity Token Offerings, also ETOs quasi versucht auf der Blockchain anzubieten, wo man sich eben an jungen Startups beteiligen konnte. Und ich habe mich gefragt, ist das ein Modell, in das ihr reinwachsen könntet?
Ja, ich glaube, ja, könnten wir. Ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden zwischen dem Primärmarkt und dem Sekundärmarkt. Ich glaube, das ganze Thema Issuances, Offerings, sei es jetzt ICOs, STOs etc., spielt sich ja vornehmlich im ganzen Primärmarkt ab. Und wo wir uns als Finoa eigentlich positionieren, ist das ganze Thema Sekundärmarkt, also in dem Moment, wo der Token tatsächlich ausgegeben wurde und wo wir dann natürlich die Investoren betreuen. Wir arbeiten da mit verschiedenen Spielern auch aus dem Primärmarkt zusammen, also ähnliche Spieler wie Neufund, da gibt es ja auch einige hier in Deutschland, wo wir dann im Endeffekt sagen, okay, es wird ein Token ausgegeben, wer ist tatsächlich der Custodian, wenn der Token ausgegeben ist, und das ist Finoa. Aber ich glaube, das ist auch aus, ja, wie soll ich das sagen, aus Wettbewerbsgesichtspunkten oder kartellrechtlichen Gesichtspunkten auch sehr wichtig, dass man da langfristig eine Unterscheidung trifft. Weil wenn man sich heutzutage mal die Banken anschaut, da gibt es ja auch eine klare Trennung zwischen Investmentbanken und Depotbanken. Und dementsprechend, die Trennung gibt es noch nicht im Kryptobereich, die wird es aber irgendwann geben, wenn man groß genug ist. Also wir sind tatsächlich eher auf dem ganzen Thema Secondary Market und entwickeln uns eher, wenn der Token tatsächlich draußen ist, was man mit dem Token auf unserer Plattform alles machen kann.
Und dann vielleicht als letztes Buzzword, dann haben wir sie eigentlich auch alle durch, die NFTs. Das ist ja gerade ein riesengroßes Thema, ne? Also Beeple, ja. Ich weiß nicht, 70 Millionen Dollar oder was es war. Ist das jetzt ein Markt, kann ich mir das so vorstellen, man kommt zu euch und sagt, hey, ich habe hier ein digitales Kunstwerk, packt das bitte in ein digitales Schließfach?
Technisch ja, weil technisch macht es natürlich überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Bitcoin verwahre oder ob ich jetzt einen NFT verwahre. Weil am Ende des Tages, was wir als Verwahrer ja machen, ist, wir verwahren den privaten Schlüssel zu dem Schließfach. Und ob in dem Schließfach jetzt ein Bitcoin liegt oder ein digitales Gemälde, das ist im Endeffekt zweitrangig. Ich glaube, die wichtige Frage ist wieder, wenn wir über NFTs sprechen, und da gibt es mittlerweile auch ein paar gute Artikel im Internet, was ist tatsächlich hinter dem NFT? Also ist das jetzt tatsächlich ein digitales Kunstwerk oder reden wir da über Themen wie Factoring Tokens und so weiter, okay, und so fort. Oder reden wir da über tatsächlich Daten oder über deine digitale Identität? Also ich bin ein sehr, sehr großer Befürworter von dem Thema NFT. Ich glaube, die Frage ist tatsächlich, haben wir jetzt extrem viele Kunden, die jetzt sagen, sie würden gerne ihre Digital Art bei uns verwahren? Ja, haben wir die, haben wir ein oder andere Anfragen. Aber viel spannender wird, glaube ich, das Thema, wenn wir irgendwann sagen, also Trade Finance Kontrakte werden in NFTs gebündelt und so weiter und so fort. Und das ist auch ein Thema, was wir uns angucken, wo wir natürlich auch mit verschiedenen Unternehmen sprechen, ist natürlich ein Stück weit ein anderes Businessmodell oder kein Businessmodell, aber die Kundengruppe ist ein Stück weit anders und das ist dann auch ein Schritt hin oder weg ein bisschen von einer reinen Vermögensmanagement-Lösung zu einer ganzheitlichen Lösung. Haben wir das auf der Roadmap? Ja, ist das, glaube ich, aktuell ein interessantes Thema bei den NFTs, die es jetzt gibt, noch nicht so ganz. Aber das wird auch auf jeden Fall kommen.
Super, Christopher. Also man merkt jetzt schon, ihr seid in einem komplett anderen Kosmos unterwegs als ich. Ich finde das mega spannend. Deswegen, also ich hatte ja gesagt, wir sprechen 10 Minuten, jetzt ist es eine halbe Stunde geworden. Dann vielleicht nochmal abschließen, weil, also wenn ich dich jetzt schon dran habe, dann orte doch mal für mich ein, tatsächlich, du sagtest gerade, du bist ein Fan von NFTs, aber bist du auch ein Fan von Bitcoin, Ethereum und so weiter? Also was ist denn der tatsächlich inhärente, faire Wert, den du diesen Währungen geben würdest?
Ja, also wenn ich kein Fan wäre, dann wäre ich, glaube ich, fehl am Platz in meinem Job.
Würdest du das sagen, ja?
Ja, also ich glaube, du musst schon definitiv den, gar nicht mal den finanziellen Wert, sondern tatsächlich den philosophischen oder soziologischen Wert davon tatsächlich verstehen. Und ich glaube, wenn, da könnten wir auch, glaube ich, jetzt noch Stunden drüber sprechen, aber in zwei Sätzen zu versuchen. Ich glaube, wenn du dir anschaust, was so die letzten 15, 20 Jahre und speziell, glaube ich, mit einer Beschleunigung in den letzten paar Jahren passiert ist, ist, dass die Welt wesentlich digitaler wird. Und du siehst verschiedene Bewegungen, dass die Welt auch dezentraler ist. Also, dass wir uns ein Stück weit von dem Vertrauen in große Institutionen, also in unsere Regierungen, in Zentralbanken, in Banken generell, dass wir uns von dem mehr und mehr abkehren. Und jetzt Themen wie Facebook, neue AGBs bei WhatsApp, dann siehst du die ganzen Leute, die zu Telegram, die zu Signal wechseln etc. pp. Und wenn du dir das anschaust, ist das, glaube ich, was du über die letzten 10 Jahre siehst, mit Beschleunigung über die letzten 5 Jahre vielleicht. Und ich glaube, dass dezentrale Währungen wie der Bitcoin oder auch andere da eine extrem große Rolle spielen. Und das ist, glaube ich, ein Ausdruck von einer gesellschaftlichen Bewegung. Ich bin weit davon, jetzt Anarchist zu sein. Nicht, dass ich da in die Ecke gestellt werde. Aber ich glaube, dass das Thema ist schon, dass du sagst, du misst einfach dezentralen Dingen, die durch eine Community gesteuert werden, wo auch nicht mehr der Shareholder-Approach, sondern eher der Stakeholder-Approach stimmt oder wichtiger ist, den misst du mehr und mehr größeren Wert zu. Und ich meine, da gibt es extrem viele spannende Ideen von dezentralen Exchanges, also dezentralen Börsen, wo du die Mittelsmänner tatsächlich rausnimmst. Und deswegen, also ich bin da ein sehr, sehr großer Befürworter und auch Believer in das ganze Ökosystem. Du musst es natürlich mit der Regulatorik, mit unseren Gesetzgebungen komplett verbinden. Und ich glaube, das ist die spannende Aufgabe über die nächsten 5 bis 10 Jahre. Aber so wie wir es im Endeffekt auch mit dem Internet geschafft haben. Und ich glaube, dass dann das Thema noch wesentlich mehr Fahrt aufnehmen wird, mehr in den Mainstream-Bereich gehen wird. Aber ja, ich glaube, du musst da ein bisschen auch mit einer ideologischen Komponente kommen. Beziehungsweise diejenigen, die da schon länger drin sind, die sind eigentlich durch diese ideologische Komponente reingekommen. Und so geht es uns eigentlich auch. Ne?
Ja, jetzt hast du es quasi nicht beantwortet. Also die Antwort ist super gewesen, aber du hast natürlich den inhärenten Wert, den fairen Wert, hast du jetzt quasi abgekoppelt von dem monetären Wert eigentlich. Ne? Und ich habe auch neulich mal ein Interview mit jemandem gesehen, der hat gesagt, naja, wenn man Bitcoin richtig versteht, dann fragt man gar nicht mehr nach dem monetären Wert, sondern dann wird man verstehen, wenn man es hat, wird man es auch nicht mehr verkaufen. Ist das richtig? Entsprichst du oder würdest du dem quasi zustimmen?
Gute Frage. Also ich glaube, es gibt sehr viele, also ich verkaufe meine Bitcoins auch nicht, aber ich glaube, irgendwann, um sich was zu kaufen im Leben, macht das schon Sinn, seine Bitcoins zu verkaufen. Oder man kann mit Bitcoin bezahlen, wenn man es jetzt bei Tesla machen kann. Aber ich glaube tatsächlich, ja, also unser einer, der schon länger in der Kryptoszene ist, für den spielt das jetzt keine große Rolle, ob der Bitcoin bei 20.000 oder 60.000 US-Dollar ist. Weil es tatsächlich eine Anlage für die Zukunft. Natürlich nimmt man vielleicht ab und an mal ein paar Gewinne mit raus. Aber es ist tatsächlich ein Unterschied, ob man das als Investment sieht oder als, ich sag mal, als Wertaufbewahrung. Und deswegen sagt man immer, der Bitcoin ist mehr der Digital Store of Value anstatt wirklich eine Währung. Und ja, es ist tatsächlich für viele Leute, die sagen, okay, ich verkaufe meinen Bitcoin nicht, ich beleihe lieber den Bitcoin und nehme mir einen Kredit in Euro oder in US-Dollar. Aber ich glaube da, also ehrlicherweise, wenn man Geld zum Leben braucht, dann wird man auch irgendwann den Bitcoin mal verkaufen. Aber da ist dann tatsächlich eine ideologische, aber auch eine monetäre Komponente dabei.
Aber du sagst auch, also du hast jetzt die ganze Zeit Bitcoin gesagt, nicht Ethereum und wahrscheinlich vor allem nicht Dogecoin, ne?
habe ich tatsächlich auch noch aus 2017 ein paar. Aber klar, ich meine, man muss schon stark unterscheiden. Also es gibt sehr viele Währungen, die einen Wert haben. Es gibt sehr viele Währungen, die oder Token, die keinen tatsächlichen inhärenten Wert haben. Woraus bemisst sich der Wert? Ich glaube, der Wert bemisst sich aus dem Use Case. Wenn ein Token einen Use Case hat, dann hat der auch einen inhärenten und monetären Wert. Wenn der Token kein Use Case hat, dann ist es tatsächlich Spekulation. Das heißt aber nicht, dass man mit Spekulation nicht auch Geld verdienen kann. Aber dann muss einem bewusst sein, dass da, glaube ich, sehr, sehr wenig dahinter steckt. Dann kann eine Blase auch relativ schnell platzen. Wenn ein inhärenter Wert dahinter ist, dann kann der Token mal über seinen Wert steigen, wie bei einer Aktie zum Beispiel. Da gibt es ja auch mal Übertreibung oder Untertreibung. Aber zumindest habe ich noch wirklich einen inhärenten Wert, weil ich einen Teil von einem Unternehmen besitze. Und so muss man das ähnlicherweise auch mit Kryptowährungen, mit Kryptotoken sehen. Wichtig ist tatsächlich immer der Use Case. Also wenn wir über Ethereum ganz kurz reden, meine Ethereum wird ja so als der neue Weltcomputer teilweise auch beschrieben. Und auf der Ethereum-Blockchain laufen extrem viele Applikationen, also extrem viele Anwendungen. Und dafür werden im Endeffekt die Ethereum-nativen Token benötigt. Das heißt, da gibt es ja einen inhärenten Wert. Dann gibt es aber auch Token, wo du sagst, okay, da gibt es keinen wirklichen inhärenten Wert. Das ist eher Spekulation. Oder es muss halt der Wert kreiert werden. Das ist tatsächlich dann der kleine oder feine Unterschied, wo man natürlich auch dann oft diese Stories hört, dass da ja, Leute ihr Privatvermögen reingesetzt haben und das dann auf Null gegangen ist. Und ich glaube, deswegen nochmal ganz, ganz zum Schluss ist auch der regulatorische Aspekt da extrem wichtig. Also um da wirklich ein stabiles, nachhaltiges System zu bauen, ist tatsächlich der regulatorische, aber eben auch der innovative, der disruptive Aspekt extrem wichtig. Und die beiden Themen müssen eigentlich vereint werden, um im Endeffekt das Ökosystem nachhaltig und profitabel wachsen zu sehen.
Super, Christopher. Also ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, auch jetzt Ripple-Börsengang, der jetzt ansteht und so weiter und so fort, aber vielleicht machen wir das irgendwann nochmal im Teil 2. Ich fand es einen mega spannenden Blick für mich in die Zukunft, für euch in die Gegenwart. Also von daher total cool, was ihr da aufbaut, muss ich sagen. Kompliment nochmal und Glückwunsch zur Runde. Vielleicht abschließend für euch, sucht ihr denn gerade Leute? Gibt's offene Stellen, wo ihr Leute sucht, die quasi diesen Weg mit euch gehen?
Ja, absolut. Also wir sind, also erstmal vielen Dank und sehr, sehr gerne nochmal in der zweiten Runde. Ich glaube, ja, also wir sind, wie kurz besprochen, wir haben, glaube ich, noch einiges vor an Produkten, aber natürlich auch in Richtung Internationalisierung. Auf unserer Homepage sind einige Stellen ausgeschrieben. Also wer immer Interesse hat, in den Space reinzukommen, sehr, sehr gerne willkommen und suchen eigentlich auf allen Positionen. Genau, und kriegen natürlich auch viel, viel Info von ehemaligen Beratern. Klar, Henrik und ich aus unserer McKinsey-Zeit, aber auch Bankern, die tatsächlich auch mehr und mehr sagen, okay, sie wollen das neue System wechseln. Also für jeden, noch ist es nicht zu spät und wir sprechen gerne mit jedem, der Interesse hat.
Super, Christopher. Du, dann vielen Dank bis hierhin und dann vielleicht dann irgendwann eine Fortsetzung, weil man merkt, das ist ein Leidenschaftsthema von dir und du siehst auch, ich habe da noch viel nachzuholen. Von daher danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir das zu erklären.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, damit sind wir am Ende. Das war Christopher May, Co-Founder und Co-CEO von Finoa. Ich glaube, es war mega spannend. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Vergesst bitte nicht, das weiterzuempfehlen. Vergesst bitte nicht, uns zu bewerten auf iTunes, auf Apple Podcast oder das Ganze eben zu teilen auf Instagram oder LinkedIn. Wenn ihr nichts verpassen möchtet in dem ganzen Nachrichtenspace rund um die Startup-Szene, dann empfehle ich euch unseren täglichen Newsletter. Den bekommt ihr auf startupinsider.de. Dort fassen wir jeden Tag so ungefähr die wichtigsten 15 Nachrichten des Tages zusammen. Ist so ein guter Quick-Read am Morgen. Und ansonsten, wenn ihr die Morgensendung vom Podcast nicht gehört habt, da ging es heute um das Thema digitale Bildung. Da hatten wir wirklich das Who is Who der deutschen Bildungsstartups zu Gast. Unter anderem Verena Pauster oder Alexander Giesecke von Simple Club, den Stefan Bayer von Sofatutor, Frederik Harcourt von Cleverly, Max Mendler von Lehrermarktplatz und den Christopher Reiners, den Vorsitzenden der Corona School e.V. Das also heute Morgen. Lohnt sich nochmal reinzuhören. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Moss, der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Alle weiteren Informationen auf getmoss.de.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.